So, heute sind wir ja etwas weniger. Aber wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, heißt es, da bin ich mitten unter ihnen. Ich möchte heute mit euch nochmal über die Predigt nachdenken, die wir letzten Sabbat gehört haben. Die Überschrift, die der Daniel Fuchs gewählt hat, hieß ja, Gott ist kein Gott der Regeln, Ausrufezeichen. Ich habe die Überschrift ein kleines bisschen verändert. Ich habe die Überschrift gewählt, Gott, kein Gott der Regeln, Fragezeichen. Weil als die Predigt fertig war, habe ich mir gedacht, da müssen wir nochmal drüber reden. Und das würde ich heute gern mit euch machen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, was der Daniel eigentlich meinte. Er hat versucht, das mal zu erklären. Er hat gesagt, Regeln erklären uns, was wir tun sollen. Aber Gott, hat er gesagt, schaut gar nicht in erster Linie darauf, auf diese Regeln, sondern er schaut auf die Werte. Und Werte erklären uns, wie wir etwas tun sollen. Ich würde hier noch einen anderen Begriff mit reinnehmen wollen. Werte sind das, was uns motiviert, was in uns eigentlich, was uns antreibt, überhaupt irgendetwas zu tun. Ja? Also zum Beispiel, ich gehe zur Arbeit. Viele Menschen gehen zur Arbeit, ja? Weil man es eben muss, weil sonst verdient man kein Geld. Ne? Aber es gibt eben einen Unterschied, ob ich die Arbeit gerne mache, ob ich sie gewissenhaft mache oder ob ich halt Vorschrift nach Dienst mache. Das ist Ergebnis ist nicht dasselbe. Beides ist aber Arbeit. Ja? Die Regel sagt, du musst arbeiten, aber die Werte sind, wie verrichte ich diese Arbeit? Und ich würde heute gern mit euch nochmal kurz darüber nachdenken. Jetzt meine Frage an euch, das würde mich ja wirklich mal interessieren. Ist das nach eurer Meinung wirklich so? Schaut Gott nicht so sehr auf die Regeln, sondern in erster Linie auf die Werte? Was denkt ihr denn? Wie ist denn eure Meinung dazu?
Dass er auch auf die Regeln schaut.
Okay, auch auf die Regeln? Michael?
Ich denke beide.
Beides?
Auch Regeln, auch Werte.
Okay.
Es ist dir gesagt, welches was gut ist und du hast zu wählen.
Ja, okay. Aber ich glaube, beim Daniel war das so, dass er eine Wertung vorgenommen hat.
Ja.
Ja, er hat gesagt, die Werte sind ihm wichtiger als die Regeln. Und darauf kommt es mir heute an. Seht ihr das auch so? Sind bei Gott die Werte wichtiger als die Regeln? Okay.
Kann man die trennen oder?
Okay. kleinen Moment, der Gerhard hatte noch aufgezeigt. Ich nehme mich dann dran.
Ich bin der Meinung, ich brauche erst die Regeln, um dann Werte überhaupt zu
okay.
haben. Denn ich kann ja nur auf was aufbauen, was ich als Regel vor mir habe. Also ist die Regel für mich das erste Wichtige. Und wie ich die dann ausführe, das ist ein anderes Thema.
Okay.
Die sehr wichtig ist für Gott.
Ja.
Aber ich brauche erst die Regel.
Okay.
Die also, Regeln sind wie ein Gerüst. Die helfen uns, das zu erkennen, was uns wert gibt.
Ja, okay. Aber ist es tatsächlich so, weil du hast ja die Frage gestellt, Hermann, kann man das überhaupt trennen? Gibt es trotzdem die Möglichkeit, auch wenn man sie vielleicht nicht trennen kann, denn Werte und Regeln sind nicht dasselbe, glaube ich, dass so weit können wir gehen, zu sagen, es ist nicht dasselbe. Es sind die Werte wichtiger als die Regeln? Das ist die Frage. Seht ihr das auch so?
Ich glaube, der Beweggrund ist auch der Beweggrund, die Werte. Und Gott sieht meistens das an. Warum mache ich das? Halte ich das aus, dass ich den Schein habe, oder halte ich es, weil Gott, weil ich in Gott Liebe sehe?
Oder wie ich sage. Okay. Also, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da jetzt eine kurze Stellungnahme zu abzugeben. Ja, Punkt, so ist es. Ja? Sondern man müsste noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, genau das heute mit euch zu machen. Weil es, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, was uns immer begleiten wird. Der Joachim war ja letzten Sabbat auch hier und er ist ja dann nach vorne gekommen nach der Predigt. Und hat dann gesagt, er pflichtet dem Daniel bei, ja, die Regeln, hat er gesagt, Regeln in Anführungszeichen, die Gebote bringen uns nicht in den Himmel. Und hat dann das Beispiel von dem reichen Jüngling gebracht. Und das möchte ich heute mit euch mal kurz lesen. Das finden wir an mehreren Stellen in der Bibel, unter anderem im Matthäusevangelium. Ich würde euch mal bitten, dass wir Matthäus 19 mal aufschlagen. Matthäus 19, ab Vers 16. Ich meine, wir kennen die Geschichte, trotzdem macht es nochmal Sinn, sie zu lesen. Und zwar genau zu lesen. Da steht, Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Wenn der reiche Jüngling die Frage stellt, was soll ich tun? Wonach fragt er, nach Werten oder nach der Regel? Nach der Regel, weil wir gesagt haben, die Regeln sagen uns, was wir tun sollen. Ja? Über das Wie ist hier noch gar nicht die Rede und das ist auch gar nicht die Frage. Die Frage des Jünglings ist, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Jetzt antwortet Jesus. Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Da sind sie, die Regeln. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Alles dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. So. Also Jesus zählt die Regeln auf, die Gebote, tu dies, tu das, tu das. Und dann sagt der Jüngling, das habe ich alles gehalten. Jesus widerspricht dem auch gar nicht und sagt ja gar nicht, das stimmt nicht und so, ne? Sondern in deiner Jugend hast du dieses nicht getan und jenes nicht. Nein, nein, das sagt er gar nicht. Und er weiß nämlich, dass der Jüngling genau weiß, irgendwas fehlt mir noch. Und das fragt der Jüngling, was fehlt mir noch? Und dann sagt Jesus, verkauf alles, was du besitzt und gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir nach. Meine Frage an euch, ist das eine Regel oder ein Wert? Es ist eine klare Anweisung. Tu dies. Was hat er zu tun? Ja klar. Also die Frage ist, was soll ich tun? Und die Antwort ist, das sollst du tun. Und ich behaupte, es ist nicht nur eine Regel. Warum? Ja, aber er gibt ihm noch eine Regel. Er sagt jetzt, das Nächste, was du tun sollst, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Warum ist das nicht nur eine Regel?
Weil es auch dazugehört zu dem Armen.
Das stimmt, aber das andere ist ja Regel. Also wäre es noch eine Regel. Aber es ist nicht noch eine Regel, es ist mehr. Warum fällt es dem Jüngling leicht, scheinbar, oder vielleicht ist es ihm nicht leicht gefallen, aber warum schafft er es, die Gebote zu halten, die 10 Gebote? Aber er schafft es nicht, sein Zeug zu verkaufen, was er hat, seinen Reichtum aufzugeben. Warum schafft er das nicht?
Weil sein Herz am Reichtum hängt.
So ist es. Und wir kennen ja in Matthäus Kapitel 6, Vers 21, was steht da?
Du kannst nicht zwei Herren dienen.
Nein, das ist, ja, das gehört auch dazu, aber in dem Vers 21, da steht das, was du gerade gesagt hast, Johannes, nämlich, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das Herz, da sitzen die Motive. Da sitzen unsere Beweggründe. Da sitzen die Sachen, die uns dazu bewegen, überhaupt etwas zu tun, fleißig zu sein oder nicht fleißig zu sein, rücksichtsvoll zu sein oder rücksichtslos zu sein. Ja, es gibt ja verschiedene Motive, warum ich was tue. Wenn ich egoistisch bin, tue ich die Sachen rücksichtslos. Und wo sitzt der Egoismus? Im Herzen. Das heißt zwar, Die Regel, die Jesus dem Jüngling gibt, die gibt er ja nur dem Jüngling, die gibt es ja nicht uns allen. Das ist ja keine Regel für alle. Er sagt nicht, alle Reichen müssen ihre Sachen verkaufen und den Erlös den Armen geben, sondern dieser eine, weil er wusste, bei diesem einen hapert es am Motiv. Denn er hat einen Götzen. Und damit verstößt er eigentlich gegen welches Gebot? Gegen welches der 10 Gebote verstößt er, wenn er einen Götzen hat? Gleich gegen das Erste. Das er übrigens nicht aufgezählt hat. Jesus hat nicht aufgezählt, als er gefragt wird, was soll ich tun? Dann nimmt er Gebote aus der zweiten Tafel. Die erste hat er vorsichtshalber mal nicht genannt, weil er wusste, zu dem Thema kommen wir noch, mein Freund. Und das hat er gemacht. Also, das heißt, und das hat der Daniel auch gesagt, und da müssen wir ihm beipflichten, die 10 Gebote sind eben nicht nur Regeln, sie sind auch Werte. Weil sie nämlich genau das uns ansprechen, wo die Werte sitzen, unser Herz. Ja, und da kommen wir zu dir, Hermann. Man kann das eigentlich nicht wirklich trennen. Gebote, also Regeln und Motive, kann man nicht wirklich trennen. Aber wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wir sind ja noch nicht fertig. Also, wie gesagt, die 10 Gebote sind nicht nur Regeln, da stecken auch Werte drin. Manche Gebote sind ja relativ konkret. Du sollst nicht töten. Ja? Da gibt es aber auch Gebote, die heißen, du sollst nicht begehren. Und begehren ist etwas, was sich da ganz tief in mir abspielt. Töten ist ein Handwerk. Ja? Das kann ich sein lassen. Ja? Aber nicht begehren, und zu dem Thema Begehren kommen wir noch, das spielt sich da innen ab. Und mein Herz, wenn ich das beeinflussen will, da werden wir merken, da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. So, und der Joachim, der hat jetzt noch behauptet, ist nicht der Einzige, der das behauptet, die Gebote bringen uns nicht in den Himmel, sondern die Liebe zu Jesus. Und wenn wir den Jesus lieben, dann halten wir die Gebote automatisch. Die Frage ist, stimmt diese Aussage? Und da geht es nicht um Meinung, sondern da geht es einfach darum, was sagt denn die Schrift zu dem Thema? Und da habe ich euch ein paar Verse rausgesucht, die ihr alle kennt. Johannes 14, 15, da heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist das ganz klar, was der Joachim gesagt hat. Wenn wir Jesus lieben, ist das Halten der Gebote die Folge. Wenn wir nur diesen Vers hingeschrieben hätten, hätten wir gesagt, alles richtig. Aber es geht weiter. Nur ein Kapitel später, Johannes 15, Vers 10, heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das heißt also, wenn ich die Gebote nicht halte, dann bleibe ich nicht in der Liebe Jesu. Dann sind plötzlich die Gebote die Voraussetzung dafür, dass ich bei Gott bleibe. Und dann wird es noch komplizierter. 1. Johannes 5, Vers 3. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da steht nämlich, ich glaube in der Luther steht es auch so, ich habe jetzt hier die Elberfelder mal genommen, denn dies ist die Liebe zu Gott, Doppelpunkt, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und da steht aber hinter dem Gott, da steht so eine kleine 2. Und wenn man da mit dem Mauszeiger drauf geht, dann floppt so ein kleines Fensterchen auf im Computer, in der Bibel steht es unten in der Fußnote, da heißt es, wörtlich übersetzt heißt dieser Satz anders. Und da stelle ich mir immer die Frage, wieso übersetzt er nicht einfach, was wörtlich da steht? Verstehe ich nicht, ärgert mich immer. Aber gut, immerhin, sie sagen, wie es denn eigentlich heißt, dann heißt es eben nicht, denn dies ist die Liebe zu Gott, sondern dies ist die Liebe Gottes. Es war was völlig anderes. Denn die Liebe zu Gott, wenn es so heißen würde, dann wäre es meine Leistung. Meine Liebe zu Gott. Aber das, wenn es heißt die Liebe Gottes, dann ist es Gott, der mir hilft, überhaupt die Gebote zu halten. Dann ist er der aktive Part. Was war völlig anderes und darum verstehe ich nicht, warum sie es nicht so übersetzen, wie es wörtlich heißt. Verstehe ich nicht. Das heißt also, nicht ich bin derjenige, der hier irgendwas leisten muss, sondern ich verdanke es Gott, dass ich die Gebote überhaupt halten kann. Nur mit seiner Hilfe kann ich das. Ich selbst kann es ja gar nicht. Und jetzt kommt der Galater, der macht es noch ein bisschen schwieriger. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 24 und 25, Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Das ist jetzt ein bisschen typisch Paulus, kompliziert ausgedrückt. Was heißt das denn? Ganz einfach. Und da kommen wir zu dir, Gerhard. Ja? Ich brauche zuerst die Regeln. Das heißt, zuerst das Gesetz. Warum brauche ich das Gesetz? Und da möchte ich mit euch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Denn hier heißt es, womit wird das Gesetz verglichen? Es ist unser Erzieher auf Christus hin. Was heißt denn das? Im Griechischen steht Erzieher auf Christus hin. Erzieher steht Pädagogos. Da kommt unser Pädagoge her. Ja? Und zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, gab es zwei Möglichkeiten, dass du ein Pädagoge warst. Entweder warst du der Sklave, der dafür verantwortlich war, die Kinder zur Schule zu bringen, oder du warst der Lehrer. Beides wird Pädagoge genannt. Und das sind zwei völlig verschiedene Aufgaben. Der Sklave, der das Kind zur Schule bringt, das ist der Beschützer. Der beschützt das Kind, dass es nicht entführt wird oder dass es jemand überfällt oder dass es auf dumme Gedanken kommt und seine eigenen Wege geht und sagt, heute schwänze ich mal die Schule, auf habe ich keine Lust. Ne? Also, das ist diese Aufgabe. Aber der Lehrer ist natürlich eine andere Aufgabe und die Frage ist jetzt, welches Unterrichtsfach hat denn dieser Lehrer zu erteilen? Das heißt, was soll uns denn das Gesetz beibringen? Denn das Gesetz wird ja hier als der Pädagoge bezeichnet. Auf Christus hin. Was ist das Unterrichtsfach dieses Lehrers? Was lernen wir bei dem Gesetz?
Die Erlösungsbedürftigkeit.
Okay, das geht in eine richtige, in die Richtung, die ich meine. Sagen wir es mal so, die Erlösungsbedürftigkeit. Wieso? Wieso lehrt mich das Gesetz meine Erlösungsbedürftigkeit? Gerhard.
Weil ich weiß, dass ich es alleine nicht halten kann.
Okay, das heißt also, das Gesetz oder der Lehrer bringt dir erstmal bei, du schaffst es eh nicht. Ist eigentlich ein schlechter Lehrer. Ne? Lehrer sind eigentlich gute Lehrer, wenn sie motivieren. Ne? Lothar, du schaffst das. Ne? Nur Mut, pack's an, nicht so verzagt, mehr Selbstbewusstsein. Das sind so die Pädagogen, die man heute haben will. Aber der Pädagoge, der kommt her, sagt, Lothar, vergiss es, schaffst eh nicht. Ne? Ich bring's dir zwar bei, aber du hältst es eh nicht. Ne? Oder wenn ich jetzt Mathe ist, einmal eins, du lernst es eh nie. Also lass es einfach. Aber das ist eigentlich, bei Gott sind ja die Dinge anders als in der Welt. Ja? Denn worin, was macht denn das mit dem Menschen, der sich mit dem Gesetz konfrontiert sieht und feststellt, das packe ich nicht. Was macht das mit dem Menschen? Silke, was wolltest du noch sagen?
Ich wollte nur sagen, ist dieses Ding des Spiegels wird ja auch öfters mal gebraucht bei dem Gesetz, dass es mir dem Spiegel vorhält, wie bin ich wirklich, mir zu zeigen, was ich bin, okay, auf dem Weg. Aber diese Art des Erziehers kann natürlich recht runterziehen.
Ja.
Ja, wenn mir jemand sagt, oder den Widerspruch wecken, je nachdem, wie man veranlagt ist. Ja.
Was?
Man hat immer darauf geachtet, genau, wie hoch die Hürde ist.
Genau.
Oder der Berg, wo man meint, man könnte ihn schaffen oder ja, nicht.
Und diese zwei Menschentypen, die finden wir auch in der Bibel. Diejenigen, die runtergezogen werden, das hatten wir heute Morgen in der Lektion, wie nennt Jesus die?
Geistlich Armen.
Die geistlich Armen. Und die, die auf Widerstand gehen und sagen, oh, und ob ich das schaffe. Was sind das für Leute? Wo finden wir die in der Bibel? Was sind das für Typen? Die Pharisäer. Klar kann ich das Gesetz halten. 5000 Gebote von mir aus auch noch. Ne? Und so weiter. Ihr wisst ja, dass die Juden über 5000 Gebote haben mittlerweile. Keine Ahnung. Ich glaube, das können wir gar nicht zählen. Das schaffe ich. Ne? Ich muss nur aufpassen, dass ich das alles genauso mache, wie das da in dem Gesetz steht. Und das ist tatsächlich, ihr wisst ja, dass Jesus von sich selber sagt, dass er das Licht der Welt ist. So, jetzt haben wir ja Sommer. Jetzt wird es heute relativ warm werden. Such dir die Sonne heute. Heute suchen wir eher den Schatten. Ne? Wann suchen wir denn die Sonne? Wann suchen wir sie?
Wenn es kalt ist.
Ja,
wenn es kalt ist, ne? Wenn es schäbig ist und so, und dann kommt, dann reißt ein bisschen die Wolkendecke auf und dann kommt die Sonne und dann gehen wir nicht durch, setzen wir uns nicht in den Schatten, sondern dann rutschen wir unseren Stuhl in die Sonne, weil, ist das schön, ja, jetzt macht die so schön warm, die Sonne. Das heißt also, das Gesetz ist, dass die Aufgabe ist, erstmal richtig dunkel zu machen, damit du das Licht überhaupt zu schätzen weißt. Denn das, an was sich der Mensch gewöhnt hat, weiß er nicht zu schätzen. Ja? Wenn ich nur zu Hause den Wasserhahn aufdrehen muss und das Glas drunter halten, dann ist das normal. Aber geh mal wie Jesus Christus 40 Tage durch die Wüste. Dann ist Wasser das Leckerste, was du in deinem Leben je getrunken hast. Du wirst auch nichts anderes wollen, weil nur Wasser nur Durst löscht. Ja? Das heißt also, das Gesetz schmeißt dich erstmal den Abhang runter, damit du richtig aufklatschst auf den Boden, damit du dich wieder zurücksehnst nach den lichten Höhen. Und da ist Jesus Christus. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Das heißt also, ich brauche zuerst die Regeln, damit ich überhaupt den Glauben weiß, um was es beim Glauben geht. Die müssen mich mal so richtig kaputt machen, dieses Gesetz, damit ich weiß, ich kann es nicht alleine. Und erst dann bin ich bereit, Jesus Christus als meinen Erlöser anzunehmen. Wenn ich es alleine schaffe, brauche ich Jesus Christus nicht. Dann hätte Jesus auch nicht am Kreuz von Golgatha sterben müssen. Wenn der Mensch es alleine schafft, nur ein bisschen anstrengen, dann brauche ich Jesus nicht. Und glaubt mir, wenn Jesus gewusst hätte, dass es alle oder viele Menschen schaffen ohne die, dann wäre er den Weg nicht gegangen. Es schafft keiner ohne ihn. Einfach niemand, um es mal ganz salopp zu sagen. Und das muss der Mensch begreifen. Und weil der Mensch, wir alle, ein bisschen stur sind, brauchen wir ein bisschen. Und dann muss es auch manchmal ein bisschen wehtun. Oder richtig finster, damit wir endlich sagen, ich habe Angst. Hoffentlich geht bald das Licht an. Gehen wir noch ein Stückchen weiter in die Bibel. Ich habe mal gesucht, gibt es überhaupt einen Text in der Bibel, wo steht, Gott sind Werte wichtiger als die Regeln? Gibt es natürlich nicht. Können wir lange suchen. Es gibt noch nicht einmal einen einzigen Vers, wo Regel als Wort auftaucht und Wert schon gar nicht. Gibt es überhaupt nicht. Wir finden nur verschiedene Begriffe, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich habe euch ein paar rausgesucht. Galater 4, Vers 3 habe ich nach zwei Übersetzungen. Nach der neuen evangelischen, also einer modernen Übersetzung, heißt es, genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Nach einem Konkordanten Neuen Testament, einer anderen Übersetzung, die von vielen von euch nicht so geläufig sind, das aber sehr wortgetreu ist, heißt es, also waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Grundregeln der Welt versklavt. Da wird der Begriff, das griechische Wort Stoicheia verwendet. Das müsst ihr euch nicht merken. Ihr müsst euch nur merken, da werden auch im Urtext verschiedene Worte verwendet. Das ist wichtig. In Galater 6 heißt es, und so viele als nach dieser Richtschnur, Kanoni, da kommt der Kanon her, Kanon, ne? Das ist die Zusammensetzung der Bibel, die nach dieser Richtschnur werden die Grundregeln befolgen, auf sie komme Friede und Erbarmen und auf den Israel Gottes. Und in Matthäus 22, 40 heißt es, in diesen zwei Geboten, das sind die Entuleis, hängt das ganze Gesetz, Nomos, da kommt es, die Norm her, unsere DIN, ja, das sind die Normen. Das steckt da alles drin. Und die Propheten. Das heißt, lauter verschiedene Begriffe und jeder Begriff meint auch immer ein bisschen was anderes. Und jetzt kommt nochmal der Hermann. Der Hermann hat gesagt, das kann man nicht trennen. Und du hast recht, man kann es nicht trennen. Der Römer 8 sagt es eindeutig. Er mischt nämlich jetzt beides. Er mischt das Motiv, das heißt die Gesinnung, und die Regel. Er mischt beides, es lässt sich nicht trennen. Er sagt, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Das heißt, das Gebot, die Regeln Gottes, zu denen gehört eine bestimmte Gesinnung. Und wenn du diese Gesinnung nicht hast, kannst du die nicht halten. Ganz einfach. Und es lässt sich nicht trennen. Es lässt sich schon gar nicht sagen, die Regeln sind wichtiger als die Werte oder die Werte sind wichtiger als die Regeln, weil sich nichts trennen lässt. Dass es eine bestimmte Reihenfolge gibt, das ist in Ordnung. Aber das heißt noch lange nicht, das eine ist wichtiger als das andere. Das kann man so eigentlich nicht stehen lassen. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Regeln schauen. Das Spiel kennt jeder von euch. Mensch, ärger dich nicht, hat wahrscheinlich schon jeder von euch gespielt und jeder von euch hat sich auch schon geärgert bei dem Spiel. Darum heißt es ja, Mensch, ärger dich nicht. Ja, ihr könnt euch die Situation vorstellen. Ich habe alle meine vier Steinchen, von drei habe ich in der Garage und das eine steht vor der Garage und ich schaffe das nicht, es kommt keine Eins. Ich brauche eine Eins, aber es kommt keine Eins. Ich habe Sechsen, da wo ich sie brauchte, da habe ich sie nicht bekommen. Jetzt brauche ich eine Eins, da kriege ich sie nicht. Und die anderen, die nur ein oder zwei Steinchen in der Garage haben, überholen mich. Einer nach dem anderen überholt mich und ich zum Schluss verliere ich. Weil die, oder wirft meins raus vor der Garage. Und dann heißt das Spiel, Mensch, ärgere dich nicht. Dieses Spiel besteht nur aus Regeln. Das Motiv spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst ehrgeizig sein, du kannst auch fair sein, ja? Aber du wirst, die Regeln sind gnadenlos. Weil nur die Regeln gelten. Da wird nicht gefragt, hast du Lust auf das Spiel oder möchtest du das unbedingt gewinnen oder wie ist deine Motivation, sondern nee, hier gilt nur die Regel. Es gibt aber auch noch andere Bereiche des Lebens. Das ist jetzt der Sport zum Beispiel, da gelten auch Regeln. Ja, Fußball, Abseitsregel, verstehen die wenigsten, aber die gibt's. Ja, oder wenn ich mit der Hand hinlang zum Ball und bin nicht der Torwart, dann darf ich das nicht. Und lauter solche Sachen. Aber ob das Fußballspiel oder wie hier der Wettlauf, wer den gewinnt, das bestimmt nicht die Regel. Das bestimmt die Motivation des Teams oder die Motivation des Sportlers. Sogar Paulus hat an den Sport gedacht. Er hat im 1. Korinther 9, Vers 24 schreibt er, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also nicht einfach nur laufen, sondern ihr müsst auf eine bestimmte Art und Weise laufen. Nämlich ihr müsst alles aufgeben, nur um zu siegen. Das sagt er dann ja, in dem Spiel, wenn er die Verse mal weiterliest, sagt er das. Ne? Was er alles verzichtet, wie er seinen eigenen Körper gepeinigt hat, um halt einfach diesen Wettlauf zu gewinnen. Da geht es aber nicht um Olympia, das ist ja nur ein Bild, sondern es geht um diesen Weg zu Gott. Die Motivation ist alles. Die Regeln, die stecken nur den Rahmen ab. Aber wie das nachher ausgeht, da spielt die Motivation eine Rolle. Und wenn wir diese beiden Dinge mal nebeneinander halten, dann würde mich, Mensch, ärgere dich nicht, so ein bisschen an die Welt, in der wir leben. Die Grundregeln der Welt, wie Paulus das ausdrückt. Da spielt Gnade kaum eine Rolle. Ich habe da mal zwei Beispiele herausgeholt. Wir in Deutschland oder in der sogenannten freien Welt merken das gar nicht mehr so. Aber wenn ich mal zum Beispiel an Afghanistan denke, stell dir mal vor, Duina, du bist eine Frau in Afghanistan. Kein Recht auf Ausbildung, Schule darfst nicht besuchen, hast keine Chance, einen Beruf zu ergreifen, Karriere kannst du eh vergessen. Das funktioniert nicht, nur weil du eine Frau bist. Das heißt, du kannst überhaupt nichts dafür. Du hast es dir nicht ausgesucht, eine Frau zu sein, aber du bist nun mal eine, also hast du schon von Anfang an schlechtere Karten. Das ist gnadenlos. Obwohl du vielleicht intelligent bist, klüger bist als die Männer und wahrscheinlich ein super Abitur und ein super Studium oder was auch immer was machen könntest, du darfst es nicht. Du darfst keine Ärztin werden, du darfst nichts werden, weil du eine Frau bist. Wir können auch in die westliche Welt gehen. Ihr könnt euch noch an die letzte Wahl in Amerika erinnern. Da gab es diesen Mann mit den orangefarbenen Haaren, der jetzt Präsident ist. Und wer war der Gegner? Kamala Harris, eine Frau. Und jetzt kommt das Problem. Sie war nicht nur eine Frau, sie war eine farbige Frau. Die hatte nie eine Chance zu gewinnen. Nie, zu keinem Zeitpunkt hatte die eine Chance. Obwohl sie mit Sicherheit uns weniger Frust beschert hätte, als der Mann, der jetzt da drüben in Amerika regiert. Aber das war keine, egal wie gut die in der Schule war, egal wie fleißig die war, wie fair die ist, wie rücksichtsvoll, wie christlich, keiner spielt keine Rolle. Du bist eine farbige Frau, hast dir nichts verloren. Problem. Und das sind die Regeln der Welt. Ja, wenn du bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllst, verlierst du. Egal, wie deine Motivation ist. Der Wettkampf, der erinnert mich an ein anderes Reich, an eine andere Welt, die Welt Gottes. Da kommt es auf deine Einstellung an und dann spielt es keine Rolle, ob du reich oder arm bist, ob du Frau oder Mann bist, ob du Ausländer oder Heimischer bist, spielt keine Rolle. Wenn die Motivation passt, schaffst du es. Ne? Es war mal anders übrigens, müssen wir auch nochmal dazu sagen. Ne? Im Alten Testament war das ein Problem, wenn du kein Jude warst. Im Neuen Testament, seit Golgatha, nicht mehr. Da heißt es nämlich selbst, dass er quasi diese Trennmauer zwischen den Juden und den Heiden durch seinen Leib am Kreuz quasi niedergerissen hat. Jesus Christus. Jetzt sind auch die anderen, die sogenannten Heiden, die dürfen jetzt auch mitmachen. Die gehören dazu. Ihr wisst, dass Paulus darunter gelitten hat unter der Lehre, weil die Juden gesagt haben, die dürfen nicht mitmachen, wenn die sich nicht beschneiden lassen. Regeln. Und Paulus sagt, Beschneidung war mal, ist aber nicht mehr. Also, meine Frage an euch Bibelkenner. Die Motivation ist wirklich ganz wichtig. Sie ist eigentlich das A und O. Welche Hauptmotivationen kennt die Bibel? Welche Motivationen musst du haben, um diesen Wettkampf in dieser Rennbahn, von der Paulus spricht, zu gewinnen? Musst du besonders ehrgeizig sein? Gibt es einen Bibeltext, wo steht, hey, wenn du Christ bist und du willst in den Himmel, musst du besonders ehrgeizig sein? Gibt es das? Silke?
Eigentlich, wenn es immer darum geht, was muss ich erfüllen,
ja,
wird immer viel mit Liebe geantwortet.
Ja, genau.
Ja? Also Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Mund. Und dann wird auch gesagt, Liebe auch den Nächsten.
Genau. Die Liebe. Aber es gibt drei Motivationen. Die Liebe ist eine davon, eigentlich sogar die wichtigste, aber es gibt noch zwei andere.
Gott kennen und erkennen.
Ja, okay. Aber ich meine es ein bisschen einfacher. Die stehen sogar in einem Satz, diese drei Motivationen.
Hoffnung.
Ja, was noch? Hoffnung, Liebe haben wir jetzt. Und Glaube. Genau, das sind die drei. Im 1. Korinther 13 könnt ihr nachschauen. Ja, könnt ihr ganz zum Schluss, könnt ihr mal lesen. Ja, Glaube, Hoffnung, Liebe, es bleibt die Liebe. Das ist also schon die wichtigste von allen. Aber, und ich habe hier mal ein Bildchen, das wird gern verwendet von den sogenannten Coaches. Wisst ihr, was das ist, ein Coach? Es sind Leute, die außer Reden nichts gelernt haben, aber das können sie gut. Und das sind die Leute, die immer alle möglichen Menschen motivieren wollen. Besonders gerne von Firmen eingeladen zu besonderen Events. Da dürfen die mal eine Rede halten und die Belegschaft so richtig motivieren. Es kann manchmal ziemlich nervig sein, wenn man die schon ein paar Mal gehört hat. Aber dieses Bild wird gern genommen und ich mag dieses Bild, weil es schon ein Stück weit auch Wahrheit ist. Wir sehen hier drei Arbeiter und jeder denkt sich so sein Teil. Alle machen dasselbe, sie hauen auf einen Stein. Aber sie haben unterschiedliche Motivationen. Der erste Arbeiter, hier drüben der da, der sagt, ich behaue einen Stein, das ist meine Aufgabe. Der nächste sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der letzte sagt, ich baue eine Kathedrale. Und es gibt einen Bibelvers, der genau das widerspiegelt. Und das ist Hebräer 11, Vers 1. Der ganz rechts, der da so strahlt und völlig motiviert arbeitet, der hat diesen Hebräer 11, Vers 1 begriffen. Denn in Hebräer 11, Vers 1, wollen wir den mal aufschlagen, das ist ja die einzige Stelle, wo der Glaube definiert wird, also eine richtige Definition gegeben wird. Was ist denn eigentlich Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Kennt den Text ja. Er ist ein bisschen insofern schwierig, weil der auch je nach Übersetzung anders klingt. Und da würde ich gern mal die Luther hören. Wenn jemand von euch die Lutherbibel hat und mir den Vers mal vorlesen kann, Hebräer 11, Vers 1, wäre ich dankbar.
Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht. Das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
Genau. Und die Kathedrale sieht man noch gar nicht. Also, die Leute, die jetzt an der Baustelle vorbeilaufen, die sehen auch gar keine Kathedrale. Aber der Mann, der sagt, ich baue eine Kathedrale, der sieht die schon in seinem inneren Auge. Das heißt, für ihn ist die Kathedrale schon eine Wirklichkeit, bevor sie da ist. Und das ist aber nicht nur der Glaube, sondern das ist eine Hoffnung. Er hofft auch, dass die Kathedrale dann wirklich mal existiert und auch so schön ist, wie er sie sich vorgestellt hat. Ja? Und er glaubt auch daran, dass im Grunde genommen sie das dann hinkriegen. Und das ist im Grunde genommen Hebräer 11, Vers 1. Und deswegen ist die Motivation so unheimlich wichtig, denn Glaube funktioniert nicht ohne Hoffnung. Das funktioniert nicht. Überlegt euch mal, was wäre unsere Gemeinde wert, wenn wir nicht die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi hätten? Dann können wir jetzt alle sofort nach Hause gehen und bräuchten nie wieder herkommen, weil das hier alles gar keinen Sinn machen würde. Was macht Christentum überhaupt für einen Sinn, wenn nicht die Hoffnung besteht, dass Tote wieder auferstehen? Paulus sagt, wenn wir das nicht mehr glauben, dann sind wir die erbärmlichsten von allen. Glaube ohne Hoffnung funktioniert überhaupt nicht. Aber Hoffnung alleine kann egoistisch machen. Ja? Nur ich habe das Recht, das zu hoffen, weil ich mache ja alles richtig. Nein. Ja? Zum Glauben gehört auch die Liebe. Und jetzt kommen wir nochmal, um die Wichtigkeit des Motivs zu unterstreichen, auf zwei ganz bekannte Beispiele aus der Bibel. Beide im Lukas-Evangelium. Ihr braucht nur die Bilder anschauen. Kennt ihr das? Könnt ihr das überhaupt sehen? Das ist so fürchterlich hell. Könnt ihr das sehen, was da? Okay. Was sehen wir da auf der linken Seite? Der Judas küsst den Jesus. Und auf der rechten Seite? Genau, mit Lukas heißt es, wird der Name nicht genannt, sondern es ist einfach nur die Sünderin. Und die wäscht ihm nicht nur die Füße, was macht ihr noch mit seinen Füßen? Sie küsst die Füße. Das heißt, in beiden Fällen wird Jesus Christus geküsst. Aber über den einen Kuss freut er sich und über den anderen freut er sich überhaupt nicht. Das heißt, die Tätigkeit ist identisch dieselbe. Jetzt mal die Stelle ist egal, ob das die Wange oder die Füße sind, aber das ist der Kuss. Aber die Motivation ist ja eine Welt auseinander. Der eine will ihn nämlich verraten und verrät ihn auch und die andere will ihn ehren. Und da sehen wir, wie wichtig die Motivation ist. Das heißt, eigentlich hat der Daniel recht mit seiner Predigt. Gott schaut eigentlich schon in erster Linie auf die Werte, auf die Motivation. Das heißt ja nicht umsonst, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Deswegen haben ja die Pharisäer auch so gerne an jeder Straßenecke gebetet, auch stundenlang, damit alle sehen, wie fromm sie sind, aber Jesus wusste, wie sie in ihrem Herzen aussieht. Und jetzt möchte ich euch noch zum Schluss eine kleine Geschichte vorlesen, die ich liebe, diese Geschichte. Es ist eine kurze Geschichte. Ich habe hier eine Katze mit einem Halsband oder mit einem Band, weil die Geschichte, da geht es um eine Katze. Hört euch die mal an und dann, das gibt es so schön wieder, wie wichtig die Motivation ist. Die Überschrift lautet übrigens Form und Inhalt. Ein sehr frommer Katzenbesitzer verbrachte gewöhnlich jeden Tag einige Minuten des Gebets und der Andacht in seinem Schlafzimmer. Er las einen Bibeltext und ein Andachtsbuch, gefolgt von einigen Minuten der stillen Andacht und des Gebetes. Nach einiger Zeit wurden seine Gebete immer länger und intensiver. Die stille Zeit in seinem Schlafzimmer wurde für ihn immer wertvoller und auch seine Katze fand Gefallen daran. Denn während er dort saß, schmiegte sie sich laut schnurrend an ihn, was jedoch seine Gebetszeit störte. Also band er der Katze ein Halsband um und befestigte sie mit einer Leine an einem Bettpfosten, wenn er beim Beten nicht gestört werden wollte. Das schien der Katze nichts auszumachen und er konnte seine stille Zeit ohne Unterbrechungen genießen. Über die Jahre hinweg war seiner Tochter deutlich geworden, wie viel ihm seine stille Zeit bedeutete. Als sie eine eigene Familie gründete, beschloss sie, diese gute Gewohnheit ähnlich wie ihr Vater zu handhaben. Auch sie band ihre Katze an den Bettpfosten, bevor sie mit ihrer stillen Zeit begann. Aber in ihrer Generation verlief der Alltag schon etwas schnelllebiger, deshalb hatte sie auch nicht so viel Zeit fürs Gebet wie ihr Vater. Als ihr Sohn dann erwachsen war, wollte auch er einige der Traditionen bewahren, die schon seiner Mutter und seinem Großvater so viel bedeutet hatten. Aber der Alltag war mittlerweile noch hektischer geworden und er hatte einfach keine Zeit mehr für die morgendliche Andacht. Deshalb fielen das Bibellesen und das Gebet weg, aber um die Tradition zu wahren, band er jeden Morgen beim Anziehen seine Katze an den Bettpfosten. Und ich mag die Geschichte, weil sie zeigt tatsächlich, der Ritus, ja, das Ritual, die Katze festzubinden, ist ja lustig. Aber man kann einen Ritus, ein Ritual befolgen und gar nicht mehr wissen, warum das überhaupt macht. Und ich glaube, das passiert auch in der Gemeinde, das passiert auch in der Kirche, in anderen Kirchen auch. Man macht ein Ritual und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ist, hat das für eine Bedeutung. Ganz krass wird es, wenn wir an die kirchlichen Feiertage denken. Jetzt war ja Pfingsten, kaum noch einer weiß, wofür man da nicht Pfingsten feiert. Es ist halt ein freier Tag. Aber warum ist er frei? Keine Ahnung. Aber es ist schön, dass er frei ist, dass das was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Wer weiß denn das noch? Es wissen ja noch nicht einmal mehr die Leute, warum man Ostern feiert. Was ist eigentlich Ostern passiert? Was macht das so besonders? Ist wurscht, Hauptsache bunte Eier und freie Tage. Ne? Das ist das mit der angebundenen Katze. Ne? Das heißt also, nicht die Form oder auch die Handlung ist interessant, sondern die Motivation. Schlimm wäre allerdings, wenn ich weiß, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und ich finde keinen Ausdruck, das zu feiern. Das muss jetzt nicht das Osterfest sein, aber nehmen wir mal hier, ich weiß zum Beispiel, dass der siebte Tag im Gebot eine besondere Bedeutung hat im Gesetz. Das zu wissen ist ja schön. Da auch frei zu machen ist ja auch toll. Aber wenn ich keine Gemeinde mehr besuche, wenn ich überhaupt nicht mehr an Gott denke, ja, das ist die angebundene Katze, den Sabbat frei machen, nicht arbeiten gehen, aber ansonsten mit Gott nichts zu tun haben, das ist die angebundene Katze. Das heißt, du befolgst zwar das Gebot, du arbeitest nicht am Sabbat, aber was ist es wert, nur einen freien Tag zu haben? Aber wenn ich weiß, dass ich an meinen Schöpfer denke, an den Schöpfer der Welt und das tue, was er auch für richtig befand, nämlich zu ruhen, dann ist es noch eine ganz andere Qualität. Und daran müssen wir, glaube ich, auch als Adventisten uns immer wieder daran erinnern, immer wieder nachzudenken bei allem, was wir tun. Warum machen wir das eigentlich? Ihr könnt auch an die Fußwaschung denken. Ja, die Fußwaschung jetzt bei dem Wetter ist ja klasse. Ne? Kaltes Wasser, im Winter ist es blöd. Aber jetzt, wo es warm ist, ist das eine Erfrischung. Aber dafür ist es ja nicht gedacht. Sondern die Fußwaschung erinnert uns ja an ganz andere Dinge. So, und wenn ich die in dieser Gesinnung nicht mache, die Fußwaschung, dann kann ich es sein lassen. Nur weil Jesus gesagt hat, wascht euch die Füße, das reicht nicht. Sondern weil Jesus die Füße gewaschen hat, weil er sich klein gemacht hat, weil er Diener wurde, obwohl er der Herr ist. Das ist die Aussage. Ihr könnt auch beim Abendmahl weiter so machen. Ja, das Brot. Oh, ist aber ein leckeres Brot, ne? Gibt's umsonst, muss ich nicht bezahlen. Das ist schön. Aber wenn ich das nicht verbinde mit dem Opfer, das Jesus für mich gebracht hat, oder auch den Saft, den wir trinken, nicht mit seinem Blut, dann kann ich es vergessen. Also, bei allem, was wir tun, das waren jetzt nur wenige Beispiele, immer überlegen, warum mache ich das? Aber nur den Grund zu kennen, aber es nicht mehr zu tun. Das heißt, schön, Jesus, dass du dich klein gemacht hast und Diener gewesen bist, aber die Füße waschen uns nicht mehr, weil dafür haben wir keine Zeit. Das ist auch doof. Deswegen, Hermann, wir können uns nicht trennen. Inhalt und Form gehören zusammen. Ja? Und das wollen wir beherzigen. Das wollte ich heute nochmal mit euch reflektiert haben. Amen.